Ich habe in den letzten drei Wochen verschiedene Aspekte und teilweise in den Gottesdiensten wiederholt, hervorgehoben, befestigt, eingehämmert, weil ich will, dass wir diese Dinge wissen und dass wir sie nicht vergessen. So sollte man sich im Internet einfach die Predigten nochmal downloaden, die vom heute vor drei Wochen am Sonntag. Gott braucht einen Körper in dieser Welt und dann auch die nachfolgende und die von Heiligabend. Einfach hör mal rein, weil das ist wichtig für dich zu wissen, weil das auch dein Leben beeinflusst und in dieser Welt auch mitgestaltet. Ja, ich möchte einen Bibelvers lesen. Und zwar sprach Gott zu dem Propheten Jesaja, und Jesaja brachte Folgendes hervor, Jesaja 7, 13 und 14. Da sprach er: Hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden? Müsst ihr auch noch Gott ermüden? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Das Zeichen, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Gott begann zu den Propheten zu sprechen und sagte, dass ein Erlöser kommen würde. Und diese Prophezeiung, die Jesaja gab, war 750 Jahre, bevor Jesus Christus dann tatsächlich in die Welt kam. Der Herr selbst, sagte Jesaja, wird dir ein Zeichen geben. Er wird dir ein Wunder, etwas Übernatürliches, etwas Ungewöhnliches zeigen. Denn bis dahin war noch niemals eine Frau schwanger geworden, ohne dass es zu einem sexuellen Kontakt kam. Das gab es in der ganzen Weltgeschichte und Menschheitsgeschichte nicht. Eine Frau wird schwanger werden, die noch keinen Mann hat, die noch nicht in eine eheliche Beziehung oder in eine sexuelle Beziehung mit einem Mann gekommen ist. Sie wird schwanger werden und es wird eine Jungfrau sein, heißt es, und sie wird einen Sohn empfangen und sie wird ihn auch gebären und sein Name wird Immanuel genannt werden. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und das ist, was durch die ganze Geschichte von Gottes Reden immer wieder klar auf den Punkt kam. Siehe, ich bin mit euch. Ich will euch nicht verlassen. Ich werde nicht von euch weichen. Ich werde mit euch sein. Und so sagte der Engel, diese Jungfrau wird einen Sohn bekommen. Und sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Gott ist mit uns. Hier weist es so hin auf diese, oder eine andere Übersetzung sagt doch, es bedeutet Verkörperung. Also, dass man eins wird. Hier weist Gott auch in Verbindung, auf die Verbindung von Göttlichkeit und auch von Menschlichkeit hin. In Jeremia 31, 22 sagt der Prophet Jeremia, denn der Herr hat Neues geschaffen auf der Erde. Die Frau wird den Mann umgeben. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stellen wir fest, dass Adam erschaffen wurde und der Rest der Menschheit kam auf natürliche Vererbung in diese Welt. Adam wurde erschaffen, Eva noch aus seiner Zelle. Bei uns in der Übersetzung steht Rippe, aber wörtlich heißt es eine Zelle. Gott nahm eine Zelle aus dem Adam und machte daraus die Eva. So, Adam wurde erschaffen und wir wissen, dass alle Menschen aus natürlicher Vererbung in die Welt kommen und dass alle Menschen geistlich tot sind seit dem Sündenfall. In Römer 5, Vers 12 heißt es darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen. Wenn Jesus auf natürliche Art und Weise geboren wäre, dann wäre Jesus auch geistlich tot in die Welt gekommen. Und dann hätte er nicht der Erlöser sein können. Deshalb war hier ein göttliches Eingreifen nötig. Es konnte nur jemand der Erlöser sein, der dem Tod nicht unterworfen war. Und es heißt, alle Nachkommen Adams sind dem Tod unterworfen, weil wir alle in dieser Erblinie stehen. Wenn Jesus also auch ganz einfach gezeugt worden wäre von Josef und Maria, dann hätte er das natürliche Erbe der Menschheit in sich. Das heißt, er wäre tot, er wäre nicht akzeptabel für ein Opfer, er könnte kein Erlöser sein, er wäre geistlich tot wie alle anderen Menschen auch. Und deshalb musste Gott eingreifen. Der verheißene Same musste einer sein, über den der Teufel keine legale Autorität hatte. Es musste also ein spezielles Eingreifen Gottes da sein, ein spezielles Handeln Gottes. Es musste etwas geschehen, dass der Erlöser, der Sohn Gottes, und wie hier auch der Jeremia schreibt, die Frau wird den Mann umgeben, der Erlöser musste in einem Körper geboren sein, in einen Körper empfangen werden, sonst hätte er nicht Mensch sein können. Er hätte die menschliche Rasse nicht vertreten können. Und ich sagte euch bereits, dass Jesus sich im Thronsaal verabschiedete und der Heilige Geist selber, Jesus wurde eine kleine Zelle, der die ganze Welt geschaffen hat, der alles ins Dasein gerufen hat, er kam in die Gebärmutter von Maria. Das war, wenn du so willst, in Anführungsstrichen die erste künstliche Befruchtung. Eine übernatürliche Befruchtung durch den Heiligen Geist. Gott selber legte seinen Sohn ganz klein, winzig in die Gebärmutter von Maria. Und er hatte den Geist von Gott, weil er selber war Gott. Er war von Anfang an Gott. Alles ist ja durch ihn gemacht. Somit war in Maria ein Wesen, das nicht aufgrund natürlicher Vererbung entstanden ist, nicht aufgrund von natürlicher Zeugung und Empfängnisgeburt, sondern hier in einem menschlichen Körper wurde Jesus empfangen und deshalb der beste Ort, dieses Kind zu geboren. Es heißt ja auch in Jeremia, es soll ein männliches Kind, eine Frau soll ein männliches Kind umgeben. Der Körper einer Frau, der Leib einer Frau, die Gebärmutter einer Frau war die Wohnung für den heiligen Samen, bevor er überhaupt hervorgebracht wurde. Somit hatte Jesus einen Unterschied zu uns. Wir sind natürlicherweise Nachkommen Adams und alle dem Tod unterworfen. Der Tod ist zu allen durchgedrungen, zu allen. Aber zu Jesus konnte der Tod nicht durchdringen, weil Jesus direkt von Gott in den Leib der Maria hineingegeben wurde, als Geist Gottes, als Geistwesen. Er war ja Gott von Anfang an. Wir hatten das ja besprochen, dass alles durch Jesus geschaffen ist und alles, nichts auf dieser Welt ist ins Dasein gerufen. Das Sichtbare, Unsichtbare, alles ist durch Jesus ins Dasein gerufen. Und wir hatten auch die Tage mal angeschaut und ich will das so ein bisschen Revue passieren lassen und einfach nochmal so auf uns einwirken lassen. In Micha 5, Vers 2, du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ganz von Anfang an. Seine Ursprünge, die Ursprünge Jesu, liegen also in der Ewigkeit. Und wir hatten ja in den letzten Wochen auch angeschaut, dass er da war, als es noch nichts gab. Alles ist durch ihn geschaffen. Die Engel sind durch ihn geschaffen. Kolosserbrief im Neuen Testament sagt, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles, was es gibt, ist durch ihn geschaffen, in ihn hineingeschaffen und besteht nur in ihm. Das heißt, wenn Jesus nicht mehr leben, nicht mehr existieren würde, dann würde das ganze Universum verschwinden. Es ist so konstruiert, so gebaut, dass es nur besteht, weil Jesus lebt. So ist es konzipiert worden. So ist es geschaffen worden. Und Micha 5 sagt, seine Tage sind von den Ursprüngen her. Wir hatten uns in der Vergangenheit angeschaut über das, was Jesus geschaffen hat, dass er der Schöpfer war. Und man kann eigentlich so sagen, Überall im Universum siehst du die Fingerabdrücke von Jesus. Weil die Bibel sagt, er hat die Sterne geformt. Er hat die Galaxien geschaffen. Überall im ganzen Universum, wer dorthin geht, wenn die Engel durch die Galaxien reisen, wenn die Engel durch das Universum reisen, dann sehen sie überall die Handschrift, die Handabdrücke, die Fingerabdrücke ihres Erschaffers. Sie sehen überall die Spuren von Jesus, weil es ist der Schöpfer Jesus. Wir sind ja auch heute in unserer Gesellschaft so, wenn ein Gebäude speziell besonders gebaut wird, dann sagt man, oh, das ist die typische Art der Bauweise von Architekt sowieso oder Architektin sowieso. Das ist der und der Baumeister. Man sieht ein Gebäude und man weiß, aha, das kommt aus dieser Person hervor. Und alles, was Jesus, alles, was geschaffen wurde, hat Jesus geschaffen. Er hat es kreiert. Er hat es ins Dasein gerufen und alles trägt seine Fingerabdrücke. Man sieht überall seine Pinselstriche. Man sieht überall seine Striche auf der Karte, auf der Architektenkarte des Universums. Man sieht sie und man sieht überall seine Spuren. Er ist von Ewigkeit her. Er hat seine Fingerabdrücke und seine Fußabdrücke hinterlassen und er ist von Ewigkeit und er wird in Ewigkeit sein. Die Bibel sagt, er hat beim Vater und mit dem Vater zusammen existiert vor Grundlegung der Welt. Die Bibel verleiht diesem Jesus göttliche Titel und göttliche Namen. Und das beweist, diese Namen beweisen, dass er nach dem Wesen göttlich ist und dass er ein Mitglied der Gottheit ist. Dass er ein Mitglied der himmlischen Gottheit ist. Wir lesen zum Beispiel von ihm folgende Titel und Namen. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Sein Name ist Gott, das ist El, der Starke. Ich bin immer ein Starker in deinem Leben. Er wird genannt Herr Kyrios. Er ist der Kyrios. Dann wird er genannt Herr aller Herren. Er wird genannt Herr der Herrlichkeit. Dann wird er genannt wunderbarer Ratgeber. Menschen haben immer Ratgeber gesucht. Immer solche gesucht, die ihnen Tipps und Hinweise und Rat geben konnten. Aber sie sind so oft auf die Nase gefallen. Aber als Jesus kam und wer Jesus in sein Leben aufnimmt, da bekam die Menschheit wieder einen wunderbaren Ratgeber. Er bekam einen Ratgeber. Er ist der wunderbare Ratgeber. Wir können Rat empfangen. Wenn wir in ausweglosen Situationen stehen, dann wissen wir eins, wir können zu unserem Immanuel, der mit uns ist, gehen und sagen, Herr, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo mein Weg lang geht, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Kannst du mir bitte Rat geben? Er sagt, natürlich kann ich das, denn ich bin doch dein wunderbarer Ratgeber. Ich gebe dir Rat, ein wunderbarer Ratgeber. Er ist ein starker Gott. Er ist der Vater der Ewigkeit. Und dann ist er der Fürst des Friedens. Ich sagte euch, ich habe das gar nicht gewusst, dass es in der Bibel steht. Aber als ich da in meiner Gefängniszelle saß und die Bibel las und las, dass man Jesus in sein Leben aufnehmen kann. Und als ich Jesus in mein Leben aufnahm, da war kein Blitz, da war kein Donner. Da war niemand, der irgendwie ein großes Geräusch machte. Ich nahm ihn in mein Leben auf und auf einmal hatte meine Seele Frieden. Auf einmal war tiefe Ruhe da. Ich war weiter in der Zelle eingesperrt. Ich konnte genauso wie vorher nicht raus. Aber auf einmal mit einem Schlag von einer Sekunde zur anderen war ich absolut völlig frei. Weil Jesus da war. So viele ihn aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich nahm ihn auf und Friede war da. Er ist der Fürst des Friedens. Heute weiß ich, warum Friede in meiner Gefängniszelle war. Friede war da, weil der Fürst des Friedens nicht nur in meiner Zelle war, sondern weil der Fürst des Friedens, weil ich ihn gebeten habe, in mein Leben zu kommen, in mein Leben gekommen war. Und Friede kam in meine Seele. Friede kam in meine Gedanken. Friede kam in meine Gefühle. Friede kam in all mein ganzes Sein hinein. Friede, der Fürst des Friedens war da. Dann wird er genannt Christus. Christus der Herr. Dann wird er genannt Sohn Gottes. Dann wird er der einzig gezeugte Sohn Gottes genannt. Dann heißt es, er ist das Alpha und das Omega. Das heißt, der Anfang und das Ende. Es gab noch nichts davor, da war er. Und alles, was dazwischen ist, hat er geschaffen. Und als er alles fertig gemacht hatte, da war Omega. Das ist der letzte Buchstabe im alten, im hebräischen Alphabet. Omega, Schluss. In allem ist Jesus. Wenn du Jesus suchst, er hat alles begonnen und er hat alles komplett abgeschlossen. Es gibt dem nichts mehr hinzuzufügen. Er ist das Alpha und das Omega. Ein Anfang und das Ende wird er genannt. Der Erste und der Letzte. Er wird der Sohn des Höchsten genannt. Er wird das Brot Gottes genannt. Er wird der Heilige Gottes genannt. Er wird der Heilige Sohn Jesus genannt. Und er wird der König der Könige und Herr aller Herren genannt. Herr und Erlöser wird er genannt. Und was wir in der letzten Zeit hatten, er wird das Wort Gottes genannt. Alles ist geschaffen durch ihn. Und nichts ist geworden, außer durch ihn. Dann zeigt die Bibel, welche Ämter er in sich innehatte. Wenn wir das uns anschauen, es heißt einmal, und welche Aufgaben in seinem Bereich lagen, er ist der Schöpfer. Und dann heißt es in 1. Timotheus 2, 4 und 5, er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es gibt keinen anderen Mittler zwischen Gott und den Menschen, als nur den Menschen Jesus Christus. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Dann sagt die Bibel, er ist das Haupt der Gemeinde. Das Haupt der Gemeinde. Es ist nicht ein Pastor das Haupt der Gemeinde. Es ist nicht irgendein Leiter das Haupt der Gemeinde. Das Haupt der Gemeinde ist Jesus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Sie gehört ihm. Er hat sie ins Leben gerufen. Er starb dafür, dass Gemeinde entsteht. Und er lebt dafür, dass Gemeinde lebt. Er will, dass Gemeinde lebt, dass sie lebendig ist. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und er wird niemals zulassen, dass ein anderer das Haupt der Gemeinde wird, weil Gott hat ihn zum Haupt gesetzt. Dann ist er der Erlöser. Er ist der Richter. Dann ist er ein Bewahrer. Dann heißt er, er ist der, das Leben gibt. Dann ist er der Herr und der Christus. Dann ist er die Auferstehung und das Leben, wie er von sich selber sagt. Wenn wir das anschauen, all das ist Jesus. All das ist Jesus. Dieser Jesus, er kam in die Welt und er hat sich uns offenbart. Und dann wird Jesus Christus auch göttlichem Charakter zugeschrieben. Jesus Christus war kein gewöhnlicher Mensch. Die Bibel sagt, er war Mensch, aber er war kein gewöhnlicher Mensch. Er war Mensch und auch Gottes Sohn. Und es von seinem Charakter steht geschrieben, von Geburt an heilig, gerecht, treu, die Wahrheit, das Recht. Er ist arglos, er ist sündlos, er ist unbefleckt, er ist unschuldig, er ist Gott gehorsam. Er war seinen irdischen Eltern gehorsam, weil er wusste um die Verheißung, die es gab. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, damit es euch gut geht und ihr lange lebt in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt. Er war seinen Eltern gehorsam. Er war eifrig. Und dann heißt es, er war sanftmütig. Dann heißt es, von Herzen demütig war er. Dann war er gnädig und er war geduldig und er war langmütig. Er war wohltätig und er war mitleidig und er war liebend und er war sich selbst erniedrigend. All das steht in deiner Bibel. Das ist unser Jesus. Das ist sein Charakter. Das ist sein Wesen. So ist Jesus. Er war völlig Gott untergeordnet. Und er war immer vergebend. Immer bereit zu vergeben. Das ist unser Jesus. In Philipper 2, 6, Vers 8 heißt es. Oder sagen wir auch, lesen wir nochmal Kolosser 1, 19. Das heißt, es gefiel der ganzen Fülle, die in ihm zu wohnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Sohnes. Ich sagte schon, als Jesus in diese Welt kam, endlich hatte Gott einen Körper, in dem er wohnen konnte. In Philipper 2, Vers 6 bis 8 heißt es, der in der Gestalt Gottes war, dieser Christus. Und er achtet es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Warum? Er musste das nicht für einen Raub achten. Er war es. Gott wusste, das ist mein Sohn. Jesus wusste, Gott ist mein Vater. Der Heilige Geist wusste, das ist der Sohn. Die ganze Engelwelt wusste, das ist der Sohn. Niemand wäre auf die Idee gekommen, er maßt sich an, Gottes Sohn zu sein. Er brauchte keinen Raub zu begehen. Es war Tatsache. Und alle geschaffenen Wesen, sie wussten, das ist unser Schöpfer, das ist Gott. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Aber er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wir wissen und wir haben uns das auch in der vergangenen Zeit angeschaut, dass Jesus Christus als Gott schon immer existiert hatte. Aber er kam und erniedrigte sich selbst. Und Gott kam und wohnte in Jesus Christus auf dieser Erde. In Hebräer 10, Vers 5 heißt es, darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Gott wollte in seinem Sohn nicht jemanden haben, der auch wieder nur in den Tempel geht, die Rituale vollzieht, der hergeht und Tiere opfert, der Blutvergießen bewirkt. Nein, Gott hat durch Jesus einen Körper bekommen. Schlachtopfer haben dir nicht gefallen, Gaben hast du nicht gewollt. Du wolltest einen Körper, einen Leib. Und in Jesus hatte Gott auf dieser Erde einen Körper. Darüber habe ich ja gesprochen vor 3 Sonntagen. Gott brauchte einen Körper in dieser Welt. Er braucht auch heute einen Körper in dieser Welt. Gott bereitete einen speziellen Körper, nämlich den für das Wesen und die Art seines Sohnes. Und Jesus Christus wurde Fleisch. Er wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 1 heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des einzig Gezeugten vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Es war, diese Fleischwerdung Jesu war das, die einzige Lösung für uns, für das Problem der Menschheit, für uns. Es war die einzige Hoffnung für uns, um überhaupt mit Gott vereint zu werden. Die Bibel sagt, dass Christus im Fleisch kommt. Und Johannes wusste, dass viele Religionen aufstehen werden. Und viele Religionsstifter aufstehen werden. Die werden sagen, Jesus Christus ist niemals im Fleisch gekommen. Aber Gott erklärt in der Bibel ganz klar und deutlich. Er sagt, jeder Geist, eine Religion, jede Religion, welche die Fleischwerdung von Jesus Christus von Nazareth leugnet, ist eine falsche Religion. Jede Religion, die sagt, dass Gottes Sohn nicht in diese Welt gekommen ist, ist eine falsche Religion. Daran kannst du es ganz einfach festmachen. Ein jeder Geist, der bezeugt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Aber ein jeder Geist, der sagt, Jesus Christus ist nicht Gottes Sohn, ist eine falsche Religion. Wie humanitär, wie barmherzig, wie edel sie auch immer sein mag. Eine Religion, die sagt, dass Jesus Christus nicht Mensch wurde, nicht Fleisch wurde als Sohn Gottes, ist eine falsche und bleibt eine falsche Religion. Gott war in Jesus Christus, er wohnte in Jesus Christus, die Welten sind durch ihn gemacht, er hatte das Wesen Gottes, die gleiche Form und Gestalt, die gleiche Art. Und dieses Wesen wurde Fleisch und dieses Wesen wohnte unter uns. Die Lage der Menschen war ja seit Jahrtausenden schlimm. Sie waren geistlich tot und sie hatten keine Beziehung zu Gott. Als Adam und Eva sündigten und ihre Herrschaft an Satan übertrugen, von da an starb der Mensch geistlich. Von da an fing er aber auch an, körperlich zu sterben, zu altern. Bis dahin alterte der Mensch nicht. Aber von da an alterte sein Körper. Es steht ja auch geschrieben, Mose, wenn du den hebräischen Text anschaust, an dem Tag, wenn du essen wirst, wenn du gegen Gott aufstehen wirst, an dem Tag wirst du des Todes sterben. Wörtlich heißt es im Hebräischen, von da an wirst du sterbend sterben. Ein Prozess von Tod wird bei dir eingeleitet werden. Das bezog sich auf den körperlichen Teil und auf die Zerstörung der Seele des Menschen. Aber der geistliche Tod trat sofort ein. Sie versteckten sich vor Gott, sie hatten Angst. Wir lesen von Adam und Eva, sie waren im Baum und sie sagten, wir haben Angst. Bis dahin waren sie jeden Tag mit Gott im Garten unterwegs gewesen. Der Mensch war gestorben, er hatte keine Beziehung mehr zu Gott. Er konnte Gottes Stimme nicht mehr hören. Diese ganze herrliche Beziehung, die er hatte, war unterbrochen. Aber als Jesus kam, haben wir jetzt wieder einen Gottmenschen zur rechten Hand des Vaters. Es war nur Gott, der dieses möglich machen konnte. Und du musst dir vorstellen, Gott hat sich immer gewünscht, mit uns vereint zu sein, mit uns zusammen zu sein. Es war aber nicht möglich. Da war dieser heilige Gott, dieser gerechte Gott. Und da war dieser ungerechte, unheilige Mensch. Und dann kam Jesus, Gott, in den Leib der Maria. Und hier vereinigten sich Himmel und Erde, Geist vom Himmel und Fleisch vom Menschen. Auf einmal war Vereinigung da, Geist und Mensch. Und das ist so ein Vorschatten, eine Vorschau auf das geschieht, die wir von neuem geboren werden. Die Bibel sagt, wir werden von neuem geboren und Gott nimmt Wohnung in uns. Gott kann in unserem menschlichen Körper leben. Gott kann sein Leben und sein Geist seitdem in unseren Geist und sein Wesen in unseren Geist hineinlegen. Und das geschieht bei der neuen Geburt. Der geistliche Tod, wenn ein Mensch Jesus Christus aufnimmt und von neuem geboren wird, dann wird der geistliche Tod oder Finsternis wird ausgerottet aus dem Geist des Menschen. Wir müssen nochmal dazu erklären, wenn wir sagen, dass die Bibel sagt, dass wenn wir ohne Gott sind, ist unser Geist tot. Das heißt nicht, dass er nicht existiert. Wenn wir keinen Geist hätten, dann könnten wir nicht mehr Menschen sein. Dann wären wir ein Hase oder ein Hund oder irgendein Tier oder eine Kuh oder ein Schaf auf der Wiese. Was den Menschen unterschiedlich macht, ist, dass er ein Geistwesen ist. Die Bibel sagt, Gott ist Geist. Und er schuf den Menschen nach seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 5, euer Geist, eure Seele und euer Leib, euer Körper sollen bewahrt werden ohne Tadel, bis Jesus Christus wiederkommt. So, also unser Geist, Seele, Leib. Unser Geist, wenn wir nicht von neuem geboren sind und Gott nicht in uns lebt, dann hat unser Geist die Wesensart Satans, seinen Charakter, sein Wesen, seine Art zu leben. Aber wenn wir Christus in unser Leben aufnehmen, dann kommt Gottes Licht in unseren Geist. Und dieser Tod oder Finsternis, die wird durch das Licht Gottes vertrieben, durch die Gegenwart Gottes vertrieben. Und Gottes Licht kommt wieder in unseren Geist. Die Bibel sagt auch, sein Same, göttlicher Same kommt in unseren Geist. Und wir werden von neuem geboren. Und wir können mit Gott zusammen wieder in Gemeinschaft leben. Das ist möglich. Dadurch, wenn wir wiedergeboren wird, wird Gott, Himmel und Erde, Geist und Mensch, Gott und Mensch wieder vereint. Das geschieht, wenn wir von neuem geboren werden, bei der Wiedergeburt. Das alte Wesen wird ausgerottet und wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus, unserem Herrn. In Matthäus 1,21 heißt es dann außerdem von Jesus, sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Der erste Schritt war, dass Jesus sich einfach identifiziert hat mit dem Menschen. Wir waren erlösungsbedürftig. Er wird sein Volk erlösen von seinen Sünden. Das ist für mich nicht nur einfach erlösen von Schuld. Erlösen von ihren Sünden heißt auch erlösen von der Macht der Sünde. Dinge, die uns beherrschen, die wir nicht wollen, die wir eigentlich hassen. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht tun will, das verübe ich, weil dieses Böse eine Macht hat. Und diese Macht, Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen von der Strafe der Sünde, dass wir nicht mehr in die Hölle kommen, nicht ins Gericht kommen. Aber er ist auch gekommen, um uns zu erlösen von der Macht der Sünde, damit wir nicht mehr Sklaven der Sünde seid. Paulus sagt immer wieder, jetzt seid ihr nicht mehr Sklaven der Sünde. Jetzt seid ihr Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus geworden. Jesus kam, um uns zu erlösen. Und er identifizierte sich total mit unserer Menschlichkeit. Er wurde Fleisch. Und die Bibel sagt, er musste das so tun, Hebräer 2,14, weil die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Du und ich, wir sind Wesen aus Fleisch und Blut. Unser Körper ist aus Fleisch und Blut. Jesus kam in diese Welt und er musste in einen Körper hineingeboren werden. Er musste in einen Körper hineinkommen, der aus Fleisch und Blut war. Sonst hätte er unser nicht teilhaftig werden können. Dann wäre nämlich nur ein Gott für die Sünden der Menschen gestorben. Aber hier starb einer, der gleich ist mit der menschlichen Rasse. Jesus nahm das Wesen, unser Wesen an. Das Wesen, die Art der menschlichen Rasse nahm er an. Und das musste er. Er musste Mensch werden. Denn wenn er nicht Mensch geworden wäre, er hätte ja auch mit einem riesen Gefolge mit Legionen von Engeln vom Himmel kommen können. Und er hätte sagen können, okay, ich nehme alle Sünde auf mich und jetzt bringt mich um. Aber er hatte keinen irdischen Leib wie du und ich. Ein Leib, in dem man versucht wird, angefochten wird. Einen Leib, wo man manchmal sagt, ich weiß nicht, ob ich das durchstehe, ob ich das durchhalte. Jesus musste einen Körper bekommen, sonst hätte er nicht der Erlöser sein können. Er musste einen Körper bekommen. Und er nahm Menschengestalt an. Er wurde Fleisch. Er wurde so einer wie wir. Deshalb, weil wir Fleisch und Blut sind, sagt der Hebräerbrief, musste er auch in gleicher und hatte auch in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Aber Jesus hatte keinen Anteil an dem Wesen im Geist des Menschen. Das war ja der Riesenunterschied. Der Mensch lebte auf der Erde geistlich tot. Das ist die natürliche Erbfolge, der natürliche Weg gewesen. Jeder, der in die Welt hineingeboren wird, hat einen Geist, in dem nicht Gott wohnt. Einen toten Geist nennt die Bibel es. Ein Geist, dieser Welt, dieser gefallenen Welt trägt. Aber Jesus, er kam mit einem Geist in diese Welt, der aus dem Himmel war. Er bekam einen Körper, der von dieser Erde war. Aber sein Geist war ein Geist, der vom Himmel war. Und hier vereinigte sich Himmel und Mensch. Und deshalb konnte er auch stellvertretend für uns sein. Wenn Jesus auf natürliche Art und Weise gezeugt worden wäre, dann wäre er bei seiner Geburt genauso geistlich tot gewesen wie wir alle. Und er hätte nicht die Qualifikation erreicht oder erhalten, der Erlöser zu sein, weil er dann nämlich auch tot wäre, wie wir von Geburt an in Sünden und Übertretungen. Aber hier kam Gott in einen Körper, in den Körper eines Menschen, der Unschuldige, Lebendige, und die Bibel sagt, dass der Christus der lebendig machende Geist ist. Dieser lebendig machende Geist kam aus dem Himmel in den Körper, bekam einen Körper, in diesem Körper wohnte Gott und in diesem Körper und durch diesen Körper konnte Gott in dieser Welt leben und sich den Menschen offenbaren. Seine Identifikation mit dem geistlichen Wesen des Menschen, die geschah, als er am Kreuz hing. Als Jesus in die Welt kam, als Mensch geboren wurde, da war es diese fleischliche Verbindung oder die fleischliche Identifikation, die er mit uns hatte. Aber als er am Kreuz hing, da wurden all unsere Sünden, all unser Dreck auf ihn gelegt. Und da geschah die geistliche Identifikation. Als Jesus am Kreuz hing und alle Sünde auf ihn gelegt wurde, dann wissen wir, was geschah. Etwas, was er seit vor Grundlegung der Welt noch nie erlebt hatte. Dass am Kreuz von Golgatha, in der schlimmsten Stunde seines Lebens, da wandte Gott sich von ihm ab. Weil Jesus die ganze Schuld und Sünde auf sich geladen hat. Er lud sie nicht nur auf seinem Fleisch. Denn die Bibel zeigt, dass er auch in diesem Geist dann in die Tod, ins Totenreich ging. 1. Petrus 3. Und dort war er 3 Tage bis zu seiner Auferstehung. Als er dort am Kreuz war und die ganzen Sünden der Menschen auf ihn gelegt wurden, da wurde es in Jesu Leben das erste Mal finster. Da war die geistliche Identifikation. Gott war nicht mehr da. Und wir kennen, wie er da am Kreuz hängt und wie er schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, Lama, Abastami, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Und die Antwort ist klar, wegen deiner und meiner Sünden. Am Kreuz hing er allein. Die Jünger waren geflohen, die vorher noch gesagt haben, wir halten mit dir durch, notfalls sterben wir für dich, sagte Petrus. Sie waren alle abgehauen. Am Kreuz stand Maria, seine Mutter, und ein paar Frauen und Johannes. Die standen dort am Schluss. Aber als Jesus am Kreuz hing, da war er allein. Da war er ganz allein. Nicht mal mehr Gott war bei ihm. Gott musste ihn verlassen. Gott sagte, mit diesem Sohn, mit diesem, der am Kreuz da hängt, kann ich jetzt keine Gemeinschaft mehr haben. Weil er ist absolut finster. Er ist absolut in Sünde. Weil unseren Dreck, das, was uns von Gott trennte, unsere Schuld und Sünde, die nahm er auf sich. Und die trennte jetzt ihn und Gott. Und wir wissen, was geschah. Der Himmel verfinsterte sich. Es kam eine Sonnenfinsternis. Ein Josephus Flavius berichtet in seinen Büchern darüber, dass zu dieser Zeit dann der Himmel sich verfinstert hat. Er ist ein jüdischer Geschichtsschreiber. Und Josephus Flavius und andere berichten das, was auch die Bibel sagt. Als Jesus dann starb, dann fing die ganze Erde an zu beben. Die Erde wurde so erschüttert, dass es Spalte und Risse gab. Es heißt, dass Gräber sich auftaten und Menschen aus den Gräbern herauskamen. Es steht geschrieben, dass im Tempel es so gewaltige Erschütterungen gab, dass der Vorhang im Tempel von oben bis unten durchriss. Und es war Finsternis, es war Beben. Gottes Sohn war hingerichtet worden. Aber die Bibel sagt, es gab eine Chance und einen Grund, warum er von den Toten auferweckt werden konnte. Weil er niemals selber gesündigt hat. Niemals. Als Jesus heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und da heißt es, und wir haben seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig Gezeugten von Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Und wir sehen auch an anderer Stelle, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Dass dieses ergriffen heißt im Griechischen Zugriff haben. Die Finsternis, als Jesus in diese Welt kam, hatte die Finsternis keinen Zugriff auf ihn. Und kurz bevor er starb, dann sagt er zu seinen Jüngern, die Stunde ist jetzt gekommen, jetzt ist die Stunde der Finsternis. Der Fürst dieser Welt kommt und er hat nichts an mir. Er hat immer noch keinen Zugriff auf mein Leben. Als Jesus in Gethsemane kämpfte, dann wusste er eins, ich werde bald von meinem Vater getrennt sein. Er wusste, bald ist diese Stunde gekommen. Und er hatte Angst davor. Wir wissen, dass er so Angst hatte, dass seine Schweißtropfen sich zu Blut verwandelten. Er hatte Angst. Vater, mir ist so bange, dass diese Stunde doch vorübergehen möge. Vater, wenn es möglich ist, lass uns doch abbrechen. Aber nein, ich bin ja gekommen, damit es geschieht. Und Jesus litt grausam. Aber er wusste, die Stunde wird kommen. Da wird mein Vater sich von mir abwenden. Menschen haben in ihrer Todesstunde andere Menschen, die bei ihnen stehen, die ihnen vielleicht die Hand halten. Aber Jesus hatte niemanden, der ihm die Hand hielt. Jesus hatte niemanden, der ihn tröstete. Nicht mal einmal Gott. Gott sagte, jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr angucken. Er ist zu sündig. Er ist zu dreckig. Und das alles wegen deiner und meiner Schuld. Er trug sie auf sich. Unsere Sündennatur wurde auf Jesus gelegt. Als Jesus am Kreuz hing, dann hing eigentlich stellvertretend die menschliche Rasse dort am Kreuz. Alle, die Menschen der Vergangenheit, die Menschen der Gegenwart und die Menschen der Zukunft, sie gehörten alle rechtlich ans Kreuz. Aber Jesus kam und hat stellvertretend ein für alle Mal Sühne getan, damit wir nicht ins Gericht kommen müssen. Und im Galaterbrief steht geschrieben, als 4 bis 7. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das ist unsere Position, die wir Christus angehören. Und ich muss es klar und deutlich sagen, du wirst nicht gerettet durch das Hören der Predigten. Du wirst nicht gerettet durch das Lesen der Bibel. Du wirst nicht gerettet dadurch, dass du im Worship die Hände hebst und in die Hände klatscht und dass du vielleicht unter Tränen die Lieder mitsingst. All das rettet dich nicht. Es rettet dich auch nicht, wenn du jeden Sonntag in diese Gemeinde kommst. Es gibt nur einen Weg der Rettung. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es gibt nur eine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Wir müssen in unserem Leben eine Entscheidung treffen, bei der wir sagen, Herr Jesus Christus, ich nehme dich in mein Leben auf. Sei du mein Herr, wohne in meinem Leben. Wenn wir dieses in unserem Leben verpassen, dann werden wir nach unserem Weggang von dieser Erde den Himmel verpassen. Wir werden nicht in das Reich Gottes eingehen, sondern in das Totenreich. Und dort, sagt die Schrift, warten wir auf das Gericht. Also, wir sind aber, die wir Christus angenommen haben, wir sind nicht mehr Sklaven, sondern du bist nicht Sklave, sagt Paulus, sondern Sohn und du bist ein Erbe geworden durch Gott. In Johannes 1,12 ist es nochmal, wird uns gesagt, das Recht wird uns gegeben, Söhne Gottes zu sein, weil wir ihn aufnahmen. Johannes 10, Vers 10 und 1. Johannes 5 heißt, dass wir Gottes Wesen empfangen. Wir als Menschen können zu Kindern Gottes werden. Jesus Christus ist gekommen, damit die Menschen ewiges Leben empfangen. Und in Kolosser 1 sagt die Schrift, dass wir von der Herrschaft Satans befreit worden sind. Kolosser 1 sagt, dass er gekommen ist. Der Vater hat uns genommen und er hat uns hineinversetzt aus der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und er hat uns befreit von der Herrschaft des Teufels, von der Herrschaft Satans. Er hat uns befreit. In Johannes 1,18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Jesus kam, um uns Gott zu offenbaren. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie ist der Vater, wie ist Gott. Ich will mal ein Zitat lesen von einem Bibellehrer, der etwas bezüglich dieser Fleischwerdung Jesu sagte. Er sagt, der Dienst Jesu auf Erden bestand vor allem darin, das wahre Wesen seines Vaters kundzumachen. Wir wissen nun, dass Gott so ist, wie wir es in Jesus gesehen haben. Er ist so wie Christus. Also Gott ist so wie Christus. Und wenn es ihn gibt, ist er ein guter und vertrauenswürdiger Gott. Wenn das Herz, das hinter dem Universum steht, genauso ist wie das liebevolle Herz, das am Kreuz brach, dann kann er mein Herz ohne Bedingungen und ohne Vorbehalte bekommen. Ich kann nichts Höheres über Gott sagen, als dass er so ist wie Christus. Und dieser Bibellehrer fährt fort, seltsam, ein Mann lebte unter uns. Und wenn wir an Gott denken, dann denken wir an diesen Mann. Wir können jede einzelne moralische Qualität in Jesus auf Gott übertragen, ohne dass Gott dadurch in unserem Denken verkleinert würde. Im Gegenteil, wenn wir an ihn in Begriffen von Jesus denken, erhöht das Gott in unserer Sicht. All jene, die versucht haben, ihn mit anderen Begriffen zu beschreiben, haben unsere Vorstellung von Gott geringer gemacht und oft auch ärmer gemacht. Der Bibellehrer fährt fort, der Mensch, der in eine Welt hineingeboren wird, die vom Satan regiert ist, kann seinen Schöpfer von Natur aus nicht kennen. Seit Adams Sünde, als der Mensch geistlich starb, wurden Gott und Mensch geistlich voneinander getrennt. Der Mensch brauchte dringend Gottes Eingreifen. Bei der Inkarnation von Jesus Christus wurde Gott im Fleisch geoffenbart. Christus gab der Welt das wahre Wissen über das Wesen Gottes. Der geistlich tote Mensch konnte das Wesen des Schöpfers ohne eine Offenbarung von ihm selbst nicht erkennen. Der Mensch hätte sich vielleicht einen Gott vorstellen können, der unheimlich, schrecklich, oder auch grotesk, unmoralisch, ganz fern oder vielleicht eine Art unpersönliche Energie ist. Aber er hätte nie an einen Gott der Liebe gedacht, einen liebenden himmlischen Vater. Wie ist denn Gott wirklich, möchten die Menschen wissen. Freunde, sagt dieser Bibellehrer, wenn ihr wissen wollt, wie Gott wirklich ist, dann schaut euch Jesus an. Dann schau dir Jesus an und dann weißt du, wie Gott ist. Schau dir Jesus an und dann weißt du, wie Gott ist. Das ist es, Johannes 1, Vers 14. Deshalb, und ich wiederhole es noch einmal. Das Wort wurde Fleisch und schlug sein Zelt unter uns auf. Wörtlich heißt es ja, wenn du im Griechischen einschaust, nicht das wohnte unter uns. Es heißt, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Es schlug sein Zelt auf. Das Griechische sagt, Jesus kam und zeltete unter uns. Das heißt, er war ganz nah. Wie ich es euch in den vergangenen Wochen gesagt habe, er ist dieser Gott zum Anfassen. Der ist nicht fern. Du kannst ihn berühren, du kannst ihn sehen. Du kannst ihn beobachten. Du weißt, welchen Charakter, welches Wesen er hat. Du kannst seine Güte und seine Barmherzigkeit sehen im Umgang mit Menschen. Er zeltete unter uns. Dieser Bibellehrer fährt fort. Ich liebe diese Übersetzung, dass Gott sein Zelt unter uns aufgeschlagen hat. Sie ist so wunderschön. Wir tendieren dazu, von Christus nur zu denken, dass er sich selbst erniedrigte und seine Herrlichkeit ablegte und dass er auf Erden gelitten hat. Aber ich glaube, dass es für Christus, der die Menschen so sehr liebte und sich nach Gemeinschaft mit uns sehnte, eine Freude war, unter uns zu zelten. Damit er den von Gott entfremdeten Menschen, die ihren Schöpfer nicht kannten, eine wahre Vorstellung von seinem Vater im Himmel geben konnte. Er war ständig unterwegs. Man konnte ihn anschauen. Und er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. So wie ich bin, ist Gott. Wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, den ihr noch nie gesehen habt, schaut mich an. Wie ich rede, so redet Gott. Ich rede nur, was ich meinen Vater reden höre. Wenn ihr Taten sehen wollt, wenn ihr wissen wollt, welche Taten würde Gott tun, dann sagt Jesus, schaut mich an, denn die Taten, die ich tue, sind nur die Taten, die ich sehe, dass mein Vater sie tut. Ich bin das Abbild meines Vaters. So wie ich rede, so wie ich handle, das, was ich tue, so ist mein Vater. Jesus hat uns den Vater vorgestellt. So. Der Bibellehrer fährt fort, es war eine gute Botschaft voller großer Freude, die der Engel den Hirten und allen Menschen überbrachte. Die Menschen, die seit 4000 Jahren von Gott getrennt waren, konnten jetzt endlich Gottes Herrlichkeit wieder erfahren. Sie konnten Gott sehen und sie konnten ihn kennenlernen, wie er ist und mit ihm wieder vereint werden. Und die Engel sagten in Lukas 2, und ich hatte es ja am Heiligabend gelesen, diesen Abschnitt, der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Die Engel kündigten an, das Wort wird Fleisch. Gott wird Mensch. Gott wird unter euch wohnen. Gott wird unter euch zelten. Gott ist nicht mehr fern. Und das alles tat er aus Liebe. Ich sagte es am Heiligabend, er kam, er wollte kommen, ganz einfach aus Liebe. Er wollte kommen aus Liebe. So sehr, erst Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Vers 17 in Johannes 3, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werden. Und Jesus fährt fort im Johannes-Evangelium. Er sagt, wer mein Wort hört und tut, der wird leben. Aber er sagt auch ganz einfach, ich richte niemand, sagt er, aber das Wort wird richten. Er sagt, wenn jemand das Wort annimmt und das Wort in sein Leben hineinnimmt, kommt nicht ins Gericht. Aber wer das Wort nicht annimmt, wer Jesus, das heißt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Unter anderem, die Summe seines Wortes ist Wahrheit. Die Summe seines Wortes ist die Wahrheit. Aber er sagte, wer das Wort nicht annimmt, wer die Worte, die ich euch gebe, nicht annimmt, der ist schon gerichtet. Der wird nicht gerichtet, der ist schon. Du musst sehen, und wir gehen nochmal zurück. alle Menschen, die in diese Welt hineingeboren sind, werden hineingeboren unter Gericht. Und wir werden allein gerechtfertigt durch die Gnade Jesu Christi. Allein durch Jesus. Es geht nicht darum, dass wir vielleicht gerettet werden können oder es wäre ganz gut. Alle Menschen sind hoffnungslos verloren. Und es gibt nur einen Weg. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann sagt er, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Wer zu Gott kommen will, muss zu Jesus kommen. Es gibt keinen anderen Weg. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. Weißt du, ich habe manches Mal gedacht, er hätte sich das ja auch einfacher machen können. Ganz einfach, dieses ganze alte Universum und alles, was darauf lebt und die Erde und die Menschen. Wir würden doch sagen, Mensch, voller Rost, voller Beulen, Schrottplatz. Ich hätte gesagt, lasst uns doch die ganze Menschheit und das ganze Universum verschrotten. Einfach verschrotten und weg. Aber Gott hat das nicht gemacht. Gott sandte seinen Sohn. Und er hat aus dem Schrottplatz, aus dem Schrotthaufen, der du und ich waren, hat er ein wunderbares Gefäß gemacht, wie Paulus es schreibt, zu seiner Ehre. Ein wunderbares Gefäß zu seiner Ehre. Aus Lügen, Lügnern und Dieben und Ehebrechern und Säufern und ach, allen möglichen Menschen, die ihr Leben zerstört und verdreckt, beschmutzt haben bis über den Rand hinaus. Menschen, die in Egoismus und Selbstvermessenheit ihr Leben führen und so leben, als bräuchten sie keinen Erlöser und keinen Gott. Er kam und hat all diese Menschen, die zu ihm kamen, die ihn aufnahmen, denen hat er neues Leben gemacht und edle Gefäße daraus gemacht. Du musst wissen, manchmal sind ja Leute, die ein bisschen akademisch oder so höher gestellt sind, sie meinen dann immer, sie sind etwas Besonderes. Aber ohne Jesus bist du, ob Akademiker, Arzt oder Präsident, ohne Jesus bist du genauso so ein Schrotthaufen wie der Penner auf der Straße. Denn jeder Mensch ohne Jesus ist ein Schrotthaufen, ist ein Penner auf der Straße, ohne Leben, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Aber dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels vernichte. Das, was der Teufel in unserem Leben zerstört hat, was er, der unser Leben zu einem Schrottplatz, alles andere als ein Ebenbild Gottes gemacht hat. Jesus kam, um die Werke zu zerstören und damit wir umgewandelt werden in sein Bild. Und der in uns angefangen hat, das groß gute Werk, der wird es vollenden, sagt die Schrift. Er bringt es zu Ende. Wir haben in Christus, wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Gott hat diese Welt geliebt. Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt. Immer wenn jemand sagt, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf, dann ist etwas passiert, da hat Jesus an dein Leben geklopft, an die Tür deines Lebens geklopft. Aber ich muss auch etwas sagen, was viele Leute nicht wissen. Und viele Leute denken, wir können uns entscheiden und zu Jesus bekehren, wann immer wir es wollen. Das ist nicht wahr. Es gibt nur diese Momente, wenn der Heilige Geist unser Herz erleuchtet. Dann können wir uns bekehren. Und wenn wir diese Stunden verpassen, dann vegetieren wir weiter so unser Leben dahin. Wenn wir in Gebundenheiten sind, wenn wir in Bindungen sind, die unser Leben beherrschen und unser Leben kaputt machen, und der Heilige Geist erleuchtet unser Herz, und du hast an einem Gottesdienst oder bei einer Bibellese oder wie auch immer, du hast diese Erkenntnis, wenn ich jetzt mit dieser Sache breche, dann werde ich in Freiheit gehen. Und ich muss dir sagen, wenn du diese Chance nicht nutzt, dann wirst du für die nächste Zeit, wir wissen nicht wie lange, wirst du wieder in deiner Gebundenheit gehen. Und du wirst manches Mal vielleicht zu Gott schreien, so wie ich das damals getan habe, als ich als junger Christ rückfällig geworden bin. Innerhalb einer Sekunde war ich gefallen. Innerhalb einer Sekunde. Und ich habe gedacht, ich komme nie wieder raus. Und ich habe gebetet und ich habe Gott gesucht. Ich habe damals Marita gebeten, hilf mir. Wir waren aus der Jugendgruppe her in der Gemeinde befreundet. Und da war also noch nicht hier Richtung Eheanbahnung. Wir waren dort in der Gemeinde. Und immer wieder, wenn ich meine Bindung loswerden wollte, Wenn ich meine Kippen neu gekauft habe, dann habe ich gesagt, hier Marita, kannst du sie zerbrechen? Dann hat sie sie zerbrochen, nur mit dem Wissen, und ich wusste, ich werde an dem nächsten Automaten vorbeigehen und ich werde das nächste Päckchen Kippen ziehen. Und ich weiß, dass heute, ich sehe mich heute noch, ich hatte zwei Zimmer dort, und ich sehe mich heute noch, vor diesem, meinem Eingang war eine Terrasse, mitten an einer Hauptstraße in Wuppertal. Und ich sehe mich heute noch, manches Mal mit nackten Knien auf diesen Steinen auf der Terrasse knien. Und ich habe dort geweint und geweint und ich habe gesagt, ich möchte frei werden. Ich möchte meine Bindung loswerden. Ich möchte wieder dieses Leben haben, das ich mal hatte, als ich ohne Bindung war. Als das Licht Jesu Christi in meinem Leben hell leuchtete. Als ich Frieden in meiner Seele hatte. Und als ich nicht ein Sklave der Sünde war. Ich kannte das ja, los zu sein von der Sklaverei der Sünde. Aber ich war gefallen. Ich war überheblich geworden. Und ich war abgefallen. Und ich betete. Und ich weinte und ich kniete und ich las die Bibel. Und ich habe manchen Bibelvers weiter auswendig gelernt. Aber es gab keine Hilfe. Und schließlich war ich in Hoffnungslosigkeit. Ich hatte keine Hoffnung mehr, dass es überhaupt noch jemals eine Änderung in meinem Leben geben wird. Ich war abgefallen. Ich hatte das Leben Gottes in meinem Leben wieder zur Finsternis gemacht. Und dann, ich erinnere mich an einem Abend, es war dieser 16. Dezember 1973, 16. Dezember 1973, am 15. Dezember 1973. Ich bin in meinem Zimmer und man hatte mich eingeladen, weil unsere Gemeinde jetzt neu ihr Gemeindezentrum einweihen würde, den neuen Gemeindesaal. Und ich habe nur eins gewusst in meinem Zimmer, da brauchst du nicht hingehen, denn Gott wirst du nicht mehr erfahren. Du wirst ihn nicht mehr erleben. Aber jemand kam und sagte, Mensch, Herbert, komm, komm einfach mit. So bin ich hingegangen und ich war an diesem Vormittag, es war ein wunderbarer Gottesdienst. Der Chor hat gesungen, wunderbar wie immer. Es war schön wie immer. Die Predigten der Gastsprecher und der Leute, die da waren, die waren gewaltig und vom Heiligen Geist gesalbt. Aber mich hat nichts berührt. Und ich bin aus diesem Gottesdienst rausgegangen und ich habe nur eins, ich war sehr enttäuscht. Weil am Abend vorher, am 15. zu Hause, da sagte Gott, als ich mich ins Bett legte, da sagte Gott, geh in die Gemeinde, morgen werde ich dir begegnen. Das Sprachenreden, ich habe auch in dieser Zeit in Sprachen geredet, das nimmt Gott einem ja nicht weg, das verschwindet ja nicht. Und ich lag dort in meinem Bett. Und irgendwie hatte sich an diesem 15. was wie Friede eingestellt. Und ich dachte, hatte Hoffnung. Nach so langer Zeit, nach Monaten, ich hatte Hoffnung, Gott wird mir morgen wieder begegnen. Aber ich kam und nichts passierte. Ich bin in die Schwebebahn gestiegen und ich bin nach Hause gefahren. Und ich habe gesagt, das war's. Das war's. Gott habe ich verpasst. Gott habe ich verpasst. Und ich bin nach Hause gefahren, aber irgendwie war es in mir, ach, geh doch nochmal hin. Fahr doch nochmal hin. So bin ich nochmal hingefahren. Und der ganze Gottesdienst ging vorbei. Und ich hatte meine ganze Hoffnung in die Predigten gesetzt. Ich hatte meine Hoffnung gesetzt, dass da etwas durchbricht, dass in meinem Leben was passiert, dass die Herrlichkeit Gottes wieder in mein Leben kam. Und ich habe da gesessen und gehofft und gebetet und gebangt, dass der Gottesdienst nicht vorbeigehen möchte, dass Gott mir nochmal begegnet. Aber der Gottesdienst war vorbei. Die Gäste wurden verabschiedet. Es war brechend voll. Wir hatten eine Gemeindeeinweihung. Neue Räume. Die Leute haben viel Spaß gehabt. Sie haben Gott angebetet. Aber ich wusste, jetzt ist der Gottesdienst vorbei. Ich hatte sogar meine Zigaretten abgegeben in diesem Gottesdienst. Mein Feuerzeug. Ich hatte alles abgegeben. Ich habe nur eins. Ich will zurück zu Gott. Und dann war der Gottesdienst Schluss. Ich habe Gott nicht erfahren. Ich habe Gott nicht erlebt. Und ich habe gedacht, das war's. Ich habe es verspielt. Das, was Gott mal in mein Leben gegeben hat, ich habe es verpasst, ich habe es verspielt. Und dann sagt der Pastor, alle die, die jetzt nicht feiern wollen, alle die, die vielleicht einfach hier vorne beten möchten, dann komm doch hier und bete. Und dass ich weiß, um den Wert des nach vorne Gehens. Das ist kein Sport. Das ist nicht einfach nur so was Doofes, dass man da vorne geht. Ich bin vielleicht einer der Menschen, die mehr in ihrem Leben nach vorne gerannt sind, wenn Gott gerufen hat, als je ein anderer. Aber wo immer es gab, wenn Gott nach vorne gerufen hat und zu meinem Herzen gesprochen hat, wenn ich mittendrin saß, deshalb sitze ich immer gern außen. Aber wenn ich mittendrin gesessen, ich bin über Stühle gejumpt, ich habe Reihen von Stühle umgeworfen. Nur eins, ich habe gehört, die Stimme gehört, ich bin nach vorne und ich habe gesagt, es ist mir egal, was Menschen denken, wie bescheuert er ist, wie kann der über die Bänke und über die Stühle hüpfen, nur um nach vorne zu gehen. Ganz einfach, weil ich bin immer einer gewesen, der wollte Gott. Und ich bin nach vorne gerannt. Und an diesem Tag, es war alles vorbei und dann kniete ich dort vorne. Ganz einfach. Ein paar Leute fingen an, ich glaube, unser Pastor war da, wir fingen an, Halleluja zu singen. Und eins war nur klar, ich werde diesen Gottesdienst verlassen. Ich werde neue Kippen kaufen. Ich werde ein neues Feuerzeug kaufen. Und mein Leben wird unfrei weitergehen. Das wusste ich. Und dann sitze ich da, knie ich da. Und auf einmal öffnet sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam mit einer Gewalt und mit einer Macht auf mich. Ich fing an, in neuen Sprachen zu singen, in Sphären und Melodien und Höhen, wie ich das noch nie in meinem Leben getan habe. In mir war es ein Feuer, das brannte. Ich habe gedacht, ich verbrenne innen und ich verbrenne außen. Ich habe nur eins gedacht, dieser Heilige Geist ist so stark, jetzt verbrenne ich. Aber es war andererseits auch nicht ängstlich und nicht schlimm und nicht schön, aber nur Gott war da. Noch Wochen und Monate später haben sich die Leute unterhalten über diese Begegnung, auch aus anderen Städten, die da waren, über die Begegnung, die ich da mit Gott hatte. Sie war so enorm, so gewaltig. Aber Gott kam. Seine Stunde war gekommen. Und ich habe etwas in meinem Leben kapiert, was Billy Graham mal gesagt hat. Billy Graham sagt, du kannst dich in deinem Leben nicht für Christus entscheiden, wenn du das möchtest. Der rechte Augenblick ist gekommen, wenn der Heilige Geist dein Herz erleuchtet. Wenn du weißt, heute sollte ich mich bekehren, dann musst du dich bekehren. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du weitergehen und du wirst vielleicht weinen und du wirst sagen, ich will Gott. Aber du kannst nicht mal die Stunde deiner Bekehrung bestimmen. Du kannst nicht diese Stunde bestimmen. Und wenn du in Bindungen und in Sklaverei bist, irgendeiner Sache, dann kannst du nicht entscheiden, wann du das abbrichst. Aber wenn der Heilige Geist dein Herz erleuchtet und der Heilige Geist zu dir spricht und sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Heute ist die Stunde der Freiheit für dich. Dann kannst du deine Bindungen niederwerfen. Sagst du, Herr, ich lege das, was mich bindet, was mich versklavt, was mich unterjocht, was mich kaputt macht. Ich lege das ab, meinen Egoismus, meine Selbstzentriertheit, was auch immer es ist. Ich lege das jetzt ab, Herr. Und dann legen wir das ab. Und dann kommt Gottes Stunde. Dann ist Gottes Stunde und dann kommt Gottes Begegnung. Nein, ich habe etwas verstanden. Damals, als ich es von Billy Graham las, habe ich erst mal gestutzt. Aber der Heilige Geist erinnerte mich und sagt, hast du nicht das Gleiche erlebt? Und ich schaue mir das Leben vieler Menschen an, die abgefallen sind, die Jesus den Rücken gekehrt haben. Ich schaue es mir an und dann sehe ich, dass sie manchmal ernsthaft beten und sagen, Gott, begegne mir. Du weißt nicht, wann diese Stunde sein wird. Aber du solltest, wenn du Gottes Stimme hörst, dann solltest du kommen und sagen, hier bin ich Gott, berühre mich, ich gehöre dir, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben, ich spreche die Dinge, ich lege die Dinge ab, die in meinem Leben sind. Ich will ein Mensch, ein Mann, eine Frau Gottes sein. Der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist ist hier heute Abend. Jesus kam, damit wir in diese vollkommene Freiheit von Erlösung hineinkommen können. Er kam aber auch, und ich sagte euch von den wunderbaren, herrlichen Titeln und Namen, die er hat. Er kam auch, dass wir für jede Situation unseres Lebens, wenn wir ihm danach folgen, dass wir einen Namen haben für die Situation. Wenn wir Rat brauchen, ist er der wunderbare Ratgeber. Wenn wir uns schwach fühlen, dann ist er El, der starke Gott. Wenn wir uns ungerechtfertigt fühlen oder nicht würdig fühlen, dann sagt die Bibel, er ist Gottes Gerechtigkeit für uns. Er hat für alle Bereiche unseres Lebens, hat er einen Namen uns gegeben, hat uns einen Abdruck des Wesens und des Charakters Gottes gegeben, damit wir teilhaftig werden können dieses Wesens. Und ich lade dich heute Abend ein, so zum letzten Gottesdienst, Sonntaggottesdienst dieses Jahres. Der nächste Sonntaggottesdienst ist nächstes Jahr. Aber dieses Jahr, ich lade dich ein zu diesem letzten Sonntaggottesdienst. Heute Abend weiß ich, hat Gott zu manch einem gesprochen. Und du weißt, dass in deinem Leben Dinge sind, die laufen wirklich furchtbar schief. Da sind Dinge, die sind überhaupt nicht in Ordnung. Da sind Dinge, aus denen du aus eigener Kraft versucht hast rauszukommen und du bist nicht rausgekommen. Aber ich glaube, dass heute Abend eine Stunde ist, dass du kommen kannst und hier nach vorne kommst und vor Gott dich hinkniest. Und ich meine nicht hinlegen, sondern dass du in Respekt entweder vor ihm stehst oder dich hinkniest und sagst, Gott, würdest du mir heute begegnen? Ich lege das ab, was mich versklavt. Ich lege meinen Egoismus ab. Ich lege meine Gottlosigkeit ab. Würdest du kommen und dein Wesen in mich hineingeben? Gott, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche deinen Charakter und dein Wesen in meinem Leben. Ich brauche eine göttliche Art in meinem Leben. Und Gott wird dir begegnen. Aber du musst kommen und du musst dich demütigen unter Gott. Und du sagst, ich bin hier ohne Hoffnung. Du, das war ich auch. Vielleicht sitzt du im Internet an deinem Computer und du sagst, ohne Hoffnung. Denke daran, wie es mir ergangen ist. Ich hatte bis zum Schluss keine Hoffnung. Ich hätte mich nur an das klammern sollen, was ich am Abend vorher gehört hatte. Morgen werde ich dir begegnen. Aber der Tag war vorbei. Alle Gottesdienste waren vorbei. Das Mittagessen, das habe ich gar nicht mitgemacht. Ich war zu enttäuscht. Ich bin nur gegangen. Aber Gott ist mir begegnet. Nachdem alles Schluss war, nachdem man sagt, jetzt gibt es keine Chance mehr, jetzt ist doch kein Aufruf mehr zur Bekehrung und Gottesbegegnung. Für uns menschlicher Seite war es Schluss. Aber dann kniete ich da einfach. Und dann bat ich Gott nochmal, würdest du in mein Leben kommen? Und dann kam er. Und dann kam er. Und dann kam er. Wie ein Sturm. Es war wie ein Sturm. Es war wie ein Feuerofen und es war wie ein Sturm. Es war überwältigend. Ich war pitschnass. Und ich stand von meinen Knien an diesem Tag auf. Ich bin nach Hause gegangen. 16. Dezember 1973. Ich habe nie wieder eine Kippe angefasst. Dieser Tag hat mein Leben verändert. Absolut verändert. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Die Einweihung unserer neuen Gemeinderäume, aber auch Geburtstag meiner Mama. Die hat auch am 16. Dezember Geburtstag. 16. Dezember 1973. Nie wieder. Ich bin geblieben bei ihm. Bleibe bei ihm. Und wenn du keine Hoffnung hast, ich sage dir, Bruder, Schwester, es gibt Hoffnung. Weißt du, der Heilige Geist brütet über unserem Leben. Und dann auf einmal ist der Punkt, wo das Küken schlüpft, wo wir Gott begegnen können. Ergreife diese Stunde für dich heute Abend. Amen.